Willkommen bei Kurzer Freitag, der Agentur-Podcast powered by Wake Up Communications.
Und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe des Agentur-Podcasts Kurzer Freitag powered by Wake Up Communications. Heute widmen wir uns einem faszinierenden Aspekt der PR und des Marketings, nämlich dem Storytelling. Und was ist Storytelling eigentlich und warum spielt es so eine entscheidende Rolle in unserer Branche? Lasst uns darüber quatschen. Heute habe ich mit dabei Nadja.
Hallo.
Und einen lieben Neuzugang, nämlich den Lukas.
Hallo zusammen.
Genau, Lukas, magst du dich einmal kurz vorstellen als Erstauftritt im Podcast und als neues Mitglied bei Wake Up?
Ja, gerne. Freut mich sehr, dabei zu sein. Mein Name ist Lukas Engelberg. Ich bin jetzt seit knapp einem Monat bei Wake Up, vielleicht sogar noch nicht mal. Und ursprünglich komme ich aus der Nähe von Bonn. Also ich bin ein bisschen in Richtung Norden gereist jetzt hier, wohne ich in Düsseldorf und habe in Köln Medienkommunikationsdesign studiert und unterstütze jetzt Wake Up als Designer im Kreationsteam.
Herzlich willkommen.
Willkommen. Dankeschön. Fangen wir erstmal mit der grundlegenden Frage an. Was ist Storytelling? Im Prinzip ist Storytelling eigentlich nur eine Methode, bei der wir eine Geschichte verwenden, um etwas zu übermitteln. Und wir alle lieben Geschichten. Man kann aus allem eine schöne Geschichte gestalten, die letztendlich eine Botschaft vermittelt, die vielleicht dann doch irgendwie hängen bleibt. Es ist etwas, was sich eigentlich sehr, sehr gut dazu eignet, auch im Marketing anzuwenden. Einfach um die Nutzer, die man erreicht, auf andere Art und Weise nochmal abzuholen und eine Erinnerung hervorzurufen. Warum ist Storytelling eben wichtig in der PR und im Marketing? Geschichten helfen uns dabei, komplexe Informationen zu vermitteln, sie emotional zu verpacken und greifbarer zu machen und eben auch eine Marke vielleicht menschlicher zu gestalten. Dazu haben wir auch ein paar Beispiele rausgesucht, auf die wir gleich genauer eingehen. Aber grundlegend eignet es sich gut, um diese emotionale Bindung, die man aufbauen möchte, zwischen Marke und Community zu stärken, indem man diese vielleicht auch selber mit einbindet als Teil der Marke. Und das Ganze eben über eine Art des Storytellings beginnt. Und ich denke, Vertrauen spielt dabei eben auch eine Kernrolle, die erstmal in der Community geweckt werden muss. Und da ist natürlich die Frage, wo fängt man dabei überhaupt an? Bevor wir zu den Anfängen gehen und wo man vielleicht erstmal ansetzt, sollten wir uns vielleicht ein paar gute Beispiele anschauen, wo es funktioniert hat. Ich weiß nicht, ob jemand von euch, ich sag mal, schon mal im Kopf hatte oder schon mal etwas erlebt hatte, was Storytelling angeht.
Also ich erinnere mich noch an eine Coca-Cola-Kampagne. Die haben ja viele berühmte Kampagnen, aber auch die so ein bisschen den Aspekt von Storytelling quasi unterstreichen. Na, als diese Kampagne war, wo man die Namen von Freunden oder Kosenamen von irgendwie geliebten Menschen auf so eine Flasche drucken lassen konnte und wurde dann aufgerufen, das in Social Media zu teilen. Und das erfüllt ja verschiedene Aspekte. Also zum einen Wertschätzung anderen gegenüber. Ich mache mir die Mühe für jemanden, um jemanden eine Freude zu machen, veranlasse ich, dass der Name da drauf gedruckt wird. Es hat was eine Gemeinsamkeit schafft zwischen zwei Menschen, also eine Art Verbindung. Und es weckt natürlich Emotionen, wenn man vielleicht wirklich auch sowieso gerne Coke trinkt, dann ist das natürlich irgendwie nochmal netter. Und ich erinnere mich, dass damals sehr viele Leute in Social Media so ihre Flaschen gezeigt haben und die teilweise auch gar nicht getrunken haben, sondern eben geschlossen ins Regal gestellt haben, so als Erinnerung. Also das ist schon eine, finde ich, eine gute Kampagne im Hinblick auf Storytelling und die ist schon länger her, aber man erinnert sich noch gut daran. Ihr beide nickt nämlich auch gerade.
Finde ich auch. Also ich denke, das ist immer eine gute Idee, wenn man jetzt beispielsweise in einem Supermarkt ist und du siehst dann eine Coca-Cola mit dem Namen von Mama oder Papa drauf, dann ist es natürlich ganz cool, wenn du die mitnimmst als kleines Geschenk oder auch nur ein Bild davon machst und sagst, hey, ich habe an euch gedacht. Es ist etwas, so Emotionen können auf jeden Fall viel hervorrufen, auch in dem gesamten Verhalten, wie man die Entscheidung wahrnimmt, okay, kaufe ich mir jetzt die Flasche Coke oder kaufe ich sie mir nicht? Und ich meine, es wurde ja letztendlich dann auch herausgekommen, dass die Umsätze von Coca-Cola mit dieser Kampagne das erste Mal seit einem Jahrzehnt gestiegen sind.
Ja, das machen. Also dieses Thema Dinge zu individualisieren ist, glaube ich, sowieso auch immer noch Trend. Ich habe kürzlich im Fernsehen Werbung gesehen von Fisherman's Friend, die auch jetzt so individuelle Packungen haben mit Brudi und sowas alles. Also so ein bisschen Jugendsprech. Und das ist jetzt natürlich an sich noch nicht unbedingt Storytelling, aber es schafft auf alle Fälle Emotionen, wenn da vielleicht auf der Packung draufsteht, ich liebe dich oder irgendwie sowas. Also
ja, ich denke auch, das schafft einen ganz neuen Anreiz, auch ein Produkt zu kaufen, wenn man sich emotional dazu verführt irgendwie fühlt. Ich habe zum Beispiel auch noch eine von diesen Coca-Cola-Dosen bei mir im Schrank stehen. Die ist zwar leer, aber die ist jetzt da auch locker seit 7 Jahren oder so, steht die da bei mir im Regal mit meinem Namen drauf. Und das fand ich irgendwie so cool, dass ich die einfach behalten habe. Ne? Und das zeigt halt, obwohl es einfach nur eine ganz normale Cola ist, verbindet man da auf einmal viel mehr mit.
Ich finde, das ist auch allgemein, sei es jetzt Storytelling oder eben auch dann User-Generated Content, der da
zeitgleich beides, mit mir entsteht. Verbindung sogar noch, ja.
Es ist sehr schlau gewesen und ich finde auch irgendwie ganz, also ich finde es cool, wie du schon selber sagtest, so als kleine Deko vielleicht auch, wow, als Erinnerung, es ist etwas, was im Kopf geblieben ist und ich würde sagen, Coca-Cola hat da auf jeden Fall unter den Top-Plätzen des Storytellings, was Social-Media-Kampagnen angeht, auf jeden Fall.
Und fallen euch noch weitere Kampagnen ein?
Ich denke, eine, die immer noch präsent ist, was man, also man kann es Kampagnen nennen, aber ich finde, es ist mittlerweile ja wirklich so der Slogan, ist Just Do It von Nike, was ja im Prinzip diese Markenbotschaft vermittelt, hey, konzentrier dich auf dein Ziel, du schaffst es, diese Hindernisse zu überwinden, glaub dran, glaub an dein Potenzial und so weiter, just do it. So, es ist halt etwas, was unterbewusst so ein bisschen motiviert und eben dadurch auch schnell im Kopf bleibt. Und gerade, wenn man sich das nochmal bildlich anschaut, das Nike-Logo kann natürlich auch als so ein Haken interpretiert werden.
Stimmt.
Das heißt, just do it und dann I did it, kannst du abhaken. Du
hast
es
gemacht.
Es ist, finde ich ganz cool.
Passt auch perfekt natürlich zu einem Sportartikelhersteller, wo es ja auch so um Ziele, um Anreize, um Ehrgeiz und sowas geht und mach es einfach. Also es ist schon wirklich außergewöhnliche gute Idee gewesen.
Ja, also ich würde sagen, der Kern beim Storytelling bei Nike liegt dann wirklich im Prinzip eigentlich im Logo und in diesen drei kleinen Wörtern, just do it. Und der Rest basiert dann eben darauf natürlich, wie sie ihre Werbung präsentieren, die ja letztendlich auch darauf ausgelegt ist, Motivation, Hindernisse, Ziele erreichen. Es geht irgendwie einher und das finde ich schon auch, die machen es richtig.
Und es ist bis heute ja auch geblieben, ne?
Ja.
Also man assoziiert immer noch Nike eben auch mit diesem Just-Do-It-Spruch und obwohl das mal irgendwann eine Kampagne war, haben sie sich nicht gedacht, okay, das war mal cool für ein paar Monate, jetzt machen wir was Neues.
Sondern, ja, wahrscheinlich, weil es auch so hängen geblieben ist bei den Menschen, genau eben, was Storytelling ja bewirken soll.
Ja, genau.
Ja, Lukas, hast du noch ein Beispiel?
Ja, genau. Ich habe noch Airbnb. Airbnb ist ja auch eine Plattform, die sehr nutzerorientiert funktioniert. Wenn man jetzt bei Airbnb sich irgendwie eine Unterkunft sucht, dann kriegt man nicht von irgendwelchen großen Konzernen unbedingt was angezeigt, sondern auch vielleicht einfach von, keine Ahnung, einer Privatperson, die irgendwie eine Couch in ihrer Wohnung vermietet. Ist also eine sehr persönliche Plattform auch. Und man wird ständig auch dazu angeregt, seine Erfahrungen zu bewerten. Also nachdem man jetzt irgendwo bei einem Airbnb war, wird einem immer wieder die Nachricht geschickt, hey, bitte bewerte deinen Host. Und das funktioniert auch sehr gut, weil wenn man jemanden hat, der jetzt eine Unterkunft sucht, kann einfach auf Airbnb schauen, okay, was haben zuvorige Buchende dort vermerkt? Und da kann man sagen, okay, ja, ein gutes Rating, da vertraue ich drauf, dass das eine gute Erfahrung wird, wenn ich das jetzt buche. Und das hat Airbnb eben auch auf sozialen Medien weiter mitverfolgt, indem sie gesagt haben, okay, wir machen einen Hashtag. Wir erlauben es den Leuten, die ein gewisses Airbnb gebucht haben, einfach ihre Erfahrungen unter diesem Hashtag zu teilen. Damit in sozialen Medien nicht nur für die Plattform, aber eben auch für den gewissen Host dann eine Basis, eine Plattform zu schaffen, um irgendwie die Erfahrung zu teilen, eine Community zu bilden, in der irgendwie die besondersten Hotspots irgendwie wieder dargestellt werden, wo man dann auch sich gut orientieren kann, okay, ich reise jetzt in ein Land, ich möchte irgendwas Besonderes sehen, was gibt's denn auf Airbnb? Und da sind dann die tollsten Spots, die irgendwie die Leute davor schon mal gefunden haben und da kann man sich dann dran orientieren, wo möchte ich hin?
Ja, besonders, weil Airbnb natürlich dann eben auch Unterkünfte teilt, die Low-Budget sind, aber auch High-Budget. Man aus den verschiedensten Ländern und Orten, es gibt ja wirklich überall Airbnb, also eine kleine Matratze für $5 kann als Airbnb angemeldet werden, genauso wie ein großer Palast. Das bedeutet, auf Instagram beispielsweise, unter diesem Hashtag Airbnb Experiences, werden die User quasi mehr dazu inspiriert, ihre eigenen Abenteuer zu erleben und zu reisen. Und die Story, die quasi erzählt wird, ist die der Leute, die genau das tun über Airbnb und ihre Erfahrungen in Bildern oder Videos festhalten. Und Airbnb tut eben auch nichts anderes als diesen Content, der wiederum User-Generated ist. Da sind wir wieder dabei, dass irgendwie Storytelling und User-Generated Content
gehen zusammen, ja,
oft miteinander einhergeht. So Airbnb, Nike und Coca-Cola, die machen es schon richtig im Storytelling.
Auf jeden Fall.
Gut, jetzt haben wir schon sehr, sehr viel, denke ich mal, darüber geredet, was Storytelling ist und ja, welche Beispiele als ziemlich erfolgreich gelten. Kommen wir aber erstmal zu unserem Format, das du noch gar nicht kennst.
Lüge oder Wahrheit?
Also Lüge oder Wahrheit, um es kurz zu fassen. Ihr beiden erzählt jetzt eine Story. Dann erraten wir jeweils, ob diese Story richtig ist oder gelogen. Und dann geht es eigentlich auch schon direkt weiter mit dem Thema von vorhin.
Okay, ich habe was Kleines vorbereitet. Es handelt sich um eine Geschichte, die mir so auch passiert ist. Wir fuhren in einem Daladala von Bomangombe nach Arusha in Tansania. und saßen in einem Bus, in dem im Mittelgang ein Pastor dazustieg und einen Kasten mit diversen Gegenständen vor sich ausbreitete und darüber anfing zu erzählen, was er da für Wundermittel verkaufen täte. Er zückte also ein kleines Fläschchen mit so einer rosanen Flüssigkeit. Das ist wirklich ganz klein, nur wie so ein Nagellackfläschchen. Und berichtete, dass diese Flüssigkeit wohl alle Krankheiten heilen könnte. Es könnte deine Haut straffen und sogar gegen Impotenz helfen. Ich natürlich total skeptisch, also was soll das denn sein? Das gibt es doch gar nicht, so ein Mittel. Aber dadurch, dass er eben die Robe des Pastors trug und eben auch durch seine Art, wie er es erzählte, mit sehr vielen Referenzen auf Geschichten über Leute, die das mal genommen hätten, bei denen es dann was bewirkt habe, konnte er also tatsächlich die vor allem Frauen im Bus dazu bewegen, dieses Fläschchen zu kaufen für den Preis von 5.000 tansanischen Schilling.
Ist das viel?
Das sind ungefähr 2 Euro, okay. Aber für dortige Verhältnisse sind das 10 Mittagessen.
Okay, und die Frage ist jetzt, ist es Lüge oder Wahrheit? Ich glaube, dass es die Wahrheit ist.
Das ist der Agenturhund im Hintergrund. Okay, ich glaube auch, dass es die Wahrheit ist, aber ich habe noch eine Frage, was ist ein Daladala?
Ein Bus wahrscheinlich.
Ja, ein Daladala ist ein Kleinbus. Man unterscheidet in Tansania zwischen 2 Busarten, Daladala und Transportbusse, die man einfach Basi nennt. Die Basis, die fahren halt längere Strecken, 2 Stunden, 3 Stunden, während die Daladalas mehr so Kurzstrecken fahren.
Okay.
Und da ist man dann ganz klein reingezwängt mit, keine Ahnung, 30 anderen Leuten.
Und da war der Pastor auch bei.
Ich glaube das.
Ist dabei, genau.
Ich glaube das. Ich kann, also, es klingt so irre, aber so glaubwürdig irgendwie. Deswegen, ja. Weil
es ist tatsächlich die Wahrheit, weil in Tansania sind die Menschen extrem abergläubisch und glauben sehr an geistliche Personen.
Und lieben gutes Storytelling offensichtlich.
Lieben gutes Storytelling und so verkauft es sich tatsächlich wie geschmierte Butter, obwohl da wahrscheinlich kein Quäntchen Wahrheit dran ist.
Vermutlich nicht, sonst hätten wir das alle gerne,
ja.
Für 2 Euro.
Alle Krankheiten zu heilen, ja.
Nee, okay. Gute Story.
Meine Story ist ein bisschen trivialer und kommerzieller. Der ein oder andere weiß ja hier, dass ich ein großer Fan bin von so Vintage-Luxus-Designer-Sachen. Möglicherweise gebe ich da auch gerne mal viel Geld für aus. Und ich folge so verschiedenen Verkaufsplattformen, die man so kennt. Ich nenne jetzt keine Namen. Und es gibt aber auch so 1, 2 kleinere Geschäfte und eins davon ist in Hamburg. Die haben häufig schöne Designertaschen. Und die machen auch gutes Social Media, posten die immer und zeigen, wie man die so trägt. Und da habe ich eine Tasche gefunden und die haben im Text beschrieben, diese Tasche gehörte einer sehr bekannten deutschen TV-Moderatorin, die ich persönlich ziemlich cool finde. So. Und ne, die haben das halt so beschrieben, gehörte so und so und gibt's jetzt bei uns zu kaufen. Und der Preis war absurd hoch, wirklich absurd hoch. Aber weil ich diese Moderatorin irgendwie so gut finde und weil ich Fangirl bin, habe ich gedacht, oh, die Tasche hätte ich gerne. Obwohl das gar nicht jetzt unbedingt so meine Lieblingsmarke ist oder sowas. Ich hätte sie sonst wahrscheinlich nicht gekauft. Also ich habe eine sehr teure Tasche gekauft, weil sie jemand gehört hat, den ich gut fand. Und hinterher habe ich rausgefunden, das stimmte gar nicht so.
Ich glaube, das ist gelogen.
Wieso?
Würdest du nicht so viel Geld für die Tasche ausgeben, wenn du nicht einen handfesten Beweis hast, dass die Tasche...
Die haben das in Social Media so erzählt und die haben viele Stories gemacht. Also das machen die generell und sagen dann so, ja, ne, gehörte jemand und sowas. Also die arbeiten immer mit solchen, ich sag mal, Aussagen. Bin halt drauf reingefallen und habe gedacht, toll, du hast eine Tasche, die gehört hat und habe sie gekauft für zu viel Geld. So.
Also ich glaube und ich hoffe auch, dass es eine Lüge ist. Für deinen Geldbeutel.
Okay. Was sagst du?
Ich denke auch, dass es eine Lüge ist, aber nicht unbedingt wegen des Geldbeutels, sondern weil ich glaube, wenn du so eine Story hast und du ja auch als sehr medienaffine Person würdest wahrscheinlich anfangen, erstmal den Social-Media-Account von dieser Person, die du ja auch sehr gut findest,
ja, das stimmt.
Anfangen zu stalken und zu gucken, wo hat diese Person denn diese Tasche mal getragen?
Das stimmt. Und es war auch gelogen, ihr habt recht.
Okay, Lukas, du hast da wirklich einen guten Punkt gerade eingebracht.
Das stimmt, das hätte man tatsächlich gemacht, aber war gelogen. Also nicht die Geschichte mit den Designertaschen an sich, aber speziell dieser Fall.
Dann würde ich sagen, fahren wir das Thema mit dem Storytelling weiter fort. Ich würde euch gerne einmal fragen, was für euch denn so grundlegende Schlüsselprinzipien sind oder Tipps und Tricks, die erfolgreiches Storytelling ausmachen?
Ja, darf ich anfangen? Natürlich. Also das Wichtigste, finde ich immer, sind zwei Dinge. Zum einen, dass man weiß, wer ist meine Zielgruppe? Also wen will ich überhaupt erreichen? Alle kann man niemals erreichen. Es ist nicht möglich, obwohl das oft eine Aussage ist. Ja, wir möchten gerne alle ansprechen. Aber man muss sein Publikum oder seine Community auch verstehen, damit man eben entsprechende Mechanismen oder Schlüsselreize setzen kann, die dann auch in so einer Geschichte gut funktionieren. Also man muss sein Publikum verstehen und wenn man Marketing- und PR-Profi ist, man kennt das, es muss immer alles nach Zielen ausgerichtet sein. Was möchte man erreichen? Kann man das messen? Wenn nicht, ist es ja auch kein eindeutiges Ziel. Deswegen, das sind für mich schon, auch wenn Ziele und Stories vielleicht erstmal so klingen, als ob sie gar nicht zueinander passen, ist das aber trotzdem wichtig zu beachten.
Ich finde auch, gerade wenn es um das Thema geht, dein Publikum zu kennen, Storytelling ist ja im Grundlegenden, wie wir jetzt auch aus den ganzen Beispielen kennen, etwas, wo Menschen im Mittelpunkt stehen. Also seien es Kunden deiner Marke oder auch Mitarbeiter oder vielleicht du selber auch als Unternehmensgründer bist Teil der Story. Aber Menschen sind eben essentiell wichtig, um dann diese Emotionen letztendlich hervorzurufen, wie man in den Kampagnen, die wir vorhin besprochen haben, sicherlich auch irgendwie merkt.
Was auch noch wichtig ist, natürlich das, was wir eben gemacht haben, sich alte Kampagnen angucken, sich inspirieren lassen mit Tools, um die Kreativität anzuregen. Das ist ja oft so der springende Punkt und dann fällt einem selber eine gute Story ein oder man leitet von einer anderen Kampagne eine Idee ab, wenn es denn gut passt.
Gerade in so einer medialisierten Welt, wie sie ja heutzutage auch ist, ist es auch immer spannend, wenn man in seinem Storytelling Dinge mit einarbeitet, die irgendwo schon mal passiert sind und insofern auch ein Quäntchen Wahrheit enthalten oder tatsächlich komplett die Wahrheit sind. Man bedenke zum Beispiel Stories wie bei Podcasts wie Mordlust oder dergleichen, bei denen eben tatsächliche Kriminalfälle aufgearbeitet werden und die Hintergründe sich angeschaut werden, wo dann alles aus den Aufzeichnungen der Polizei oder der Justiz irgendwie zusammengebaut wird, wie so ein richtiger Fall. Und das packt einen noch immer viel mehr, weil man weiß, das, was da erzählt wird, ist nicht einfach nur erfunden, sondern das hat irgendwo mal stattgefunden. Und wie krank muss das eigentlich sein oder wie absurd muss es sein, dass so etwas tatsächlich mal stattfindet? Ja, und das packt einen dann nochmal zusätzlich.
Also, dass es echt ist, was da erzählt wird oder eine Wahrhaftigkeit oder auch dann damit wieder Glaubwürdigkeit und Vertrauen aufbaut.
Ja, ich liebe das zum Beispiel, wenn an einem Film im Kino oder so am Anfang steht, beruht auf wahrer Begebenheit.
Ja.
Das finde ich immer besonders toll, das hookt mich direkt.
Wo ich mir auch immer die Frage gestellt habe, wenn die das da hinschreiben, muss es dann auch hundertprozentig so sein?
Nein, oder kann man auch wahre Begebenheiten ist ja sehr dehnbar. Also
ja, das ist auch
da kann ein ganz kleiner Teil nur wahr sein und dann sagt man das natürlich vielleicht trotzdem.
Und ich meine, wer soll es überprüfen, wenn es Begebenheiten ist?
Es sei denn, es ist vielleicht ein ganz bekannter Fall oder sowas.
Klar.
Ja.
Okay,
ja.
Gut zu wissen.
Aber eben Menschen im Mittelpunkt und Wahrheiten führen direkt zu emotionaler Bindung, weil man sich da persönlich natürlich viel mehr mit inkludiert dann fühlt.
Helf mir mal kurz auf die Sprünge. Es gab vor einigen Jahren öfters so eine Weihnachtskampagne von irgendeiner Supermarktkette. Ich weiß nicht,
ja, was Lidl. Edeka.
Edeka war es. Mm. Und das war ja auch dann im Prinzip eine gestellte Geschichte, die aber meines Wissens nach sehr, sehr gut ankam, aus dem Grund, da sie auch mit diesen weihnachtlichen und familiären Emotionen auch irgendwie noch mitgespielt hat. Und da ist natürlich auch immer die Frage, ob Storytelling rein positiv sein muss. Ob zum Beispiel auch ein Rollercoaster gut ist zwischen positiven und negativen Emotionen, damit die Spannung quasi konstant bleibt.
Also wir können ja, glaube ich, festhalten, dass das super wichtig ist, einerseits eben die Menschen im Mittelpunkt zu haben, eben aber auch Echtheit irgendwo in den Storys mitzubehalten, was aber nicht ausschließt, dass fiktionale Geschichten nicht genauso fesselnd sein können. Es geht nur darum, dass man in fiktionalen Geschichten Elemente aus unserer realen Welt mit einbaut. Mhm. Dinge, wo man sagt, okay, da kann ich relaten, das ist etwas, was es in unserer Welt auch so gibt, in irgendeiner Art und Form. Und das gibt dem Ganzen wieder eine Glaubwürdigkeit, obwohl es in einer komplett fantasiereichen Welt irgendwie stattfindet.
Ich finde, besser hätte man es nicht sagen können.
Super.
Ja, aber den Marketing-Aspekt natürlich nicht ganz zu vergessen. Also wenn der Absender von Stories jetzt Marken oder Unternehmen sind, geht es auch immer darum, gewisse Werte der Marke mit zu vermitteln. Das ist ja gerade die große Kunst, dass es jetzt doch letztendlich keine Story oder Storytelling ist kein Selbstnutzen, eine Geschichte erzählen um der Geschichte erzählen willen, sondern wenn Marken und Unternehmen die Absender sind, haben die natürlich da auch ein Ziel hinter und versuchen, ihre Botschaften möglichst smart einzubinden. Also manchen gelingt es besser, manchen schlechter. Aber das ist natürlich im klassischen Marketing auch immer ein Ziel, dass solche Werte vermittelt werden.
Gut, ja, ich würde zusammenfassend einmal behaupten, dass Storytelling, wie wir uns sicher alle darauf einigen können, ein wirklich mächtiges Werkzeug ist in der PR und im Marketing. Ich meine, es gibt sehr, sehr viele Beispiele, die erfolgreich ausgingen und uns auch bis heute, wie man sieht, noch im Kopf geblieben sind. Und es ermöglicht uns eben tiefgründige emotionale Verbindungen herzustellen zu einem Publikum, das wir auch eben frei definieren können. Aber bestenfalls eben das, was unsere Marke dafür unterstützt, was sie eben auch repräsentiert. Man darf nämlich natürlich nicht vergessen, jede Geschichte sollte natürlich auch die Werte der Marke reflektieren. Also, lass uns Geschichten erzählen und den kurzen am Freitag trinken, würde ich sagen.
Jawohl.
Kann man gut verbinden.
Ja, wir haben heute alle etwas Verschiedenes. Ja. Muss ich sagen, bei mir ist es ein weißes Red Bull. Liebe Nadja.
Bei mir ist es ganz klar einfach nur ein langweiliges Wasser.
Ach, Hydrieren bei dem Wetter ist sowieso wichtig.
Ja.
Ich habe tatsächlich eine Cola. Passend zum Thema.
Sehr passend. Okay, dann.
Okay.
Ja, danke ihr Lieben, dass ihr dabei wart. Und natürlich auch ein großes Dankeschön an unsere Zuhörerinnen und unsere Zuhörer. Im Juli geht es weiter mit der nächsten Episode unseres Agentur-Podcasts Kurzer Freitag, in dem wir über die Optimierung von Workflows sprechen. Also, abonniert den Podcast, lasst gerne Feedback da auf unseren Social-Media-Kanälen und bewertet uns auch gerne auf Apple und Spotify. Bis zum nächsten Mal.
Danke, tschüss.
Ciao.